Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören und...
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrte Repräsentanten des Bundes und der Länder, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Nein, Olaf Scholz hat gar nicht wirklich Sie begrüßt gerade. Das war der Anfang seiner Rede beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin, heute am 3.10.2024. Warum eigentlich der 3.10. und nicht zum Beispiel der 9.11., der Tag, an dem die Mauer gefallen ist? Darüber hat Olaf Scholz in seiner Rede auch nachgedacht.
Argumente lassen sich für jeden dieser Tage finden, sogar gute Argumente. Aber ich will heute deutlich sagen, ich bin sehr einverstanden damit, dass die Entscheidung seinerzeit auf den 3. Oktober fiel. Denn der 3. Oktober 1990, das war der Tag, an dem die Deutschen in Ost und West sicher sein konnten. Diese Etappe haben wir geschafft. Die Vereinigung unserer beiden Staaten, die ist uns geglückt. Und insofern stimmt der Satz aus der Präambel unseres Grundgesetzes sehr präzise. An diesem 3. Oktober 1990 hatten wir Deutschen das Zusammenfügen unserer beiden früheren Teilstaaten tatsächlich in freier Selbstbestimmung vollendet. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.
Eigentlich nicht überraschend, oder? Dass jemand, bei dem man Führung bestellen muss, auch das Inkrafttreten eines Vertrages als Nationalfeiertag gut findet. An welchem Tag der Intendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar die deutsche Einheit lieber feiern würde, das frage ich ihn gleich. Und wir sprechen über die Atmosphäre und die Aufgabe von Theater in Thüringen. Außerdem Premieren. Heute Abend fliegen die Kolleginnen nur so rein aus dem Theater, von der Tanzvorstellung oder vom Poetry Slam. Der Spielplan des Deutschen Nationaltheaters in Weimar ist unglaublich weit gefächert. Okay, das Haus hat auch drei Sparten, Theater, Musik, Theater und Orchester. Also geht es von Wagners Fliegendem Holländer über Tilman Köhlers Stück Dumme Jahre, über das Paar Wolfgang und Regine und den Aufstieg und Zusammenbruch der DDR bis zu einem Foyergespräch über Demokratiefeindlichkeit im Gaming. Und heute am frühen Abend war schon um 16 Uhr am frühen Nachmittag Premiere eines Kindertheaterstücks, lose inspiriert von Emil und die Detektive. Ist wirklich für jeden was dabei und die Menschen kommen auch ins Deutsche Nationaltheater Weimar. Die beste Adresse also, um mal zu fragen nach der Stimmung an diesem 3. Oktober, nach den Turbulenzen im Thüringer Landtag und danach und wie eine polarisierte Gesellschaft wieder ins Gespräch kommt. Seit 11 Jahren verantwortet Hasko Weber dort das Programm als Generalintendant und vor der Sendung habe ich mit Hasko Weber gesprochen. Sie kommen gerade aus einer Premiere, wie war's?
Sehr schön. Ein Stück für Kinder kann er wohl nie wahr sein. Ein Roadmovie für Kinder ab 8 und heute am Feiertag war das Publikum gemischt, super angekommen, also alle sind glücklich, sehr schön.
Sie sagen es gerade, Feiertag, der 3.10. Was feiern Sie denn eigentlich lieber, den Tag der Wiedervereinigung, also den 3.10. oder den Tag des Mauerfalls, den 9.11.?
Mir persönlich ist dieser 9.11. näher, also auch der Überschneidung, die dieses Datum ja aufweist wegen. Aber vor allem des Faktes, dass damit das System DDR praktisch aufgehört hat. Und der 3. Oktober im Verhältnis dazu ist ja ein bisschen eine politische Konstruktion. Das soll es jetzt nicht reduzieren, aber eine Setzung, die ja keinen historischen Hintergrund hat und sich wahrscheinlich erst über die Jahre dann als wesentlicher Feiertag zu diesem Datum auch qualifizieren wird.
Jetzt waren die vergangenen Wochen in Thüringen einigermaßen bemerkenswert. Also erstmal die Ergebnisse der Wahl, dann die erste Sitzung des Landtags, die Torpedierung durch den AfD-Alterspräsidenten und jetzt letztens dann nach der Wahl des Landtagspräsidenten die Nichtwahl der AfD-Kandidatin zur Landtagsvizepräsidentin. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Naja, vor allem, dass man es hat kommen sehen. In den letzten 5 Jahren sind die Entwicklungen mit vielen begleitenden Erhebungen, Prognosen, Statistiken bis zur Wahl eigentlich treffsicher verlaufen. Und es ist ja leider vor der Landtagswahl nicht gelungen, vor allem in den letzten 2 Jahren mit der Regierung und der CDU und der Opposition Schritte auf den Weg zu bringen, also bestimmte Querelen, die ja demokratieschädigend sind, zu vermeiden. Und das muss jetzt nachgeholt werden, das wird es auch, aber ich finde den Schmerzfaktor jetzt viel größer. Die Allianzen, die nötig sind, erweisen sich jetzt als zwingend, obwohl sie das vor der Wahl eigentlich auch schon waren.
Wer hat da gepennt?
Ach, gepennt. Ich glaube, das Bewusstsein war bei allen Politikerinnen und Politikern hoch. Das unterstelle ich gar nicht. Aber es sind immer noch Fraktionsargumente, parteibestätigende Argumentationen wichtiger als der Zusammenschluss der demokratischen Kräfte zum Erhalt und auch zur Qualifikation unserer demokratischen Mittel.
Sie haben nach der Wahl in Interviews gesagt, dass Sie die Reaktion gerade von PolitikerInnen aus Berlin nicht verstanden haben, die sogar zynisch fanden, dass also wenn Politiker der Parteien außer der AfD sagen, dass man jetzt mal mit den Menschen ins Gespräch kommen müsse. Was hat Sie daran so zornig gemacht?
Genau das ist ja die Forderung, die im Raum steht seit Jahren. Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung und der Austausch über die Themen vor Ort ist, glaube ich, das zentrale Thema. Weil natürlich schwappt Bundespolitisches in das Wahlverhalten rein. Aber wenn vor Ort eine Grundschule geschlossen werden soll und den Menschen nicht klar ist, warum, und niemand sich um die Probleme kümmert, die dann entstehen, wenn die Kinder 20 Kilometer weiter zur Schule gebracht werden müssen, dann ist das der zentrale Punkt. Und darauf konzentriert sich alles. Und die Defizite auszugleichen, das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Und insofern halte ich es dann für schon bemerkenswert, nach so einer Wahl zu sagen, man müsste jetzt mal mit den Menschen reden. Man hätte es längst tun müssen.
Ja, aber das haben doch auch Politikerinnen im Wahlkampf. Und auch vorher hat es ja immer wieder offene Runden in Rathäusern gegeben oder Veranstaltungen der Landeszentralen für politische Bildung. Oder auch Sie kooperieren ja tatsächlich auch in diesem Spielplan wieder mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Haben da dann die Leute aneinander vorbeigeredet?
Es passiert ganz viel. Aber das, was greift, nämlich in den Radien vor Ort, was die AfD vor vielen Jahren schon für sich verstanden und in dem Sinne auch strategisch benutzt hat, in den Sportvereinen, in den Gemeinden, in der Feuerwehr, da wird der Sprech beeinflusst. Und da tauchen Leute auf, die sich als die ausweisen, die Probleme entgegennehmen und sich dann im praktischen Sinne im kommunalen Zusammenhang sogar versuchen, darum zu kümmern. Und dieses Land ist verloren. Es lag auf der Hand, dass dorthin die Aufmerksamkeit gehen muss. Und das ist mit dem Wahlkampf nicht aufzuholen.
Im Deutschen Nationaltheater Weimar, da machen Sie ja Platz für Diskurs. Luise Vogt wird im Sommer 2025, damit endet dann auch ihre Intendantenzeit, das dokumentarische Theaterstück Wir sind das Volk auf die Bühne bringen. Dafür hat sie Interviews mit denselben Personen aus Weimar und dem Umland vor und nach der Wahl geführt und forscht dem Wir aus Wir sind das Volk nach. Haben Sie schon eine Ahnung, was sie herausgefunden hat?
Nein. Das ist ja vielleicht auch Teil des Projektes. Ich gehe mal davon aus, ich schätze Luise Vogt als Künstlerin zusammen mit unserer Dramaturgin Eva Bormann, dass die über 40, also knapp 50 Interviews, die geführt wurden, eine solche Widersprüchlichkeit von Meinungsbildern ergeben haben, dass dieser Abend eine innere Spannung erzeugen wird. Und das ist dann ein Kommentar zu einer Zeit von mehreren Jahren, die sich dann in einer Landtagswahl vielleicht auch verdichtet. Aber die Zeit hört ja nicht auf mit der Landtagswahl, es geht ja weiter. Und das verstehe ich dann auch als Beitrag unseres Hauses, in diesem Sinne im Diskurs zu bleiben. So. Und das ist auch unsere Verpflichtung, das ist auf der künstlerischen Ebene im Spielplan verankert und damit genau richtig platziert.
Sie plädieren für Offenheit, schon immer, auch in Interviews, auch in Ihrer Arbeit und für Zuversicht. Woher nehmen Sie denn diesen Optimismus, also den man braucht, um offen zu bleiben, und die Zuversicht?
Ja, ich glaube, dass das auch ein Stück Verpflichtung ist. Wir sind als Künstlerinnen und Künstler, aber alle Mitarbeitenden an einem Theater mit öffentlichen Mitteln finanziert. Und unser Auftrag ist es, in die Gesellschaft zu senden. Und dafür müssen wir unseren Kopf hinhalten, aber dass wir senden, ist unsere Verpflichtung. Und das sehe ich nicht nur als Einladung, sondern ich sehe das auch als Impuls, mit positivem Blick und auch dem Sinne zuversichtlich auf die Dinge zuzugehen. Das heißt ja nicht, dass man Probleme überspringt oder die nicht auch mal ins Zentrum rückt. Es ist nur die Frage, mit welcher Haltung. Und das überträgt sich auch auf dem Publikum. Ja, das, glaube ich, müssen wir für die nächsten Jahre auch so ins Auge fassen. Denn wenn wir wollen, dass eben halt auch Menschen, die verschieden denken, in diesem Theater, in anderen Theatern, in öffentlichen Veranstaltungen sitzen, dann müssen wir diese Einladung mit Energie und mit, ja, auch mit Freundlichkeit aufrechterhalten. Und dann könnte ja etwas entstehen, also in einem Konzert oder in einer Aufführung, dass Menschen, die sonst den Dialog miteinander eingestellt haben, manche wissen das ja gar nicht voneinander, dass sie gar nicht mehr miteinander reden, dass die darüber ins Gespräch kommen und sich austauschen, dass Kunst diesen Impuls gibt. Und das ist meine feste Überzeugung. Dafür werde ich auch weiter arbeiten.
In Cottbus?
Auch in Cottbus. Ja, das gilt ja fürs Theater insgesamt. Ich glaube, wir stehen ja in einer komplexen, problembeladenen Zeit. Das muss man auch nicht immer wiederholen. Das wissen alle selbst. Ja, man muss ja nur die Nachrichten sehen oder ins Internet schauen. Und genau darum geht es. Zu sagen, wir sind Orte, wir laden ein, wir haben hier Angebote zu machen.
Und können Sie schon was sagen, was Sie konkret in Cottbus vorhaben? Wahrscheinlich ist es zu früh, oder?
Also nicht nur wahrscheinlich zu früh, es ist zu früh.
Okay, dann wünsche ich Ihnen für diese letzte Spielzeit in Weimar alles Gute und dann für den Start in Cottbus auch.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
Und wir kommen nach Berlin. Vielleicht ist der dritte Teil der extremste, denn nach den Tanzarbeiten Love Me und Fuck Me bringt die argentinische Performance-Künstlerin Marina Otero jetzt Kill Me auf die Bühne des Hebel am Ufer in Berlin. Wobei alle Teile gehören zu einer Serie, die Marina Otero Recordar pa Vivir nennt, erinnern um zu leben, und die sie bis zu ihrem Tod fortsetzen will. Und dabei ist sie, ist ihre Vergangenheit in Argentinien, der Umzug nach Spanien, eine Lebenskrise und ihre psychische Erkrankung ihr Material. In Love Me stand Otero allein auf der Bühne, in Fuck Me mit 4 nackten Tänzern. Jetzt sind es 4 Tänzerinnen und ein Schauspieler, der den Balletttänzer Václav Nijinsky darstellt. Nijinsky, eine der Legenden des modernen Balletts des frühen 20. Jahrhunderts. Und Elisabeth Nering kommt gerade von der Premiere. Hallo.
Hallo.
Wer stirbt denn oder wird umgebracht?
Also ich denke, das Kill Me des Titels, das ist eher metaphorisch gemeint. Zumindest kann ich mich jetzt an keine Stelle erinnern, in der es jetzt ums Töten gegangen wäre. Aber ums Sterben schon, das ist ein Thema. Und zwar das Gefühl zu sterben an einem zu viel an Emotionen, zu viel Liebe, dem Wahnsinn der Liebe, einer zu großen Abhängigkeit. Marina Otero macht gleich zu Beginn dieses Stückes klar, es ist aus einer radikal subjektiven Innensicht entstanden, der Innensicht einer Künstlerin mit einem Borderline-Syndrom, die meint, umzukommen von einem zu viel an Emotionen, so würde ich das auf den Punkt bringen. Es gibt so eine Art Prolog, 10 Minuten nur Videosequenzen, in denen wir sie sehen, wie sie duscht beim Radfahren, beim Tanzen, immer mit so einer Pistole, das ist ohnehin so ein Motiv, was immer wieder vorkommt, im Slip oder in die Hose geschoben, Aufnahmen, von der sie dann erzählt, die hat ihr Ex-Freund gemacht, von dem sie so abhängig war, er hat sie dann verlassen, weil er ein kompletter Narzisst war und sie war so unglücklich, dass sie sich als eine neue Person erschaffen musste, in ihrem Fall war das die Popsängerin Sarah Connor, was natürlich zum Lachen anregt, genau, ja, also man ist erstmal so ein bisschen Buche. Also das ist aber, glaube ich, schon auch ein bisschen die Grundidee des Stücks, es nicht auszuhalten mit sich selber und sich neu zu erschaffen.
Also, man sieht Otero auf der Bühne. Wie setzt sie die Tänzerinnen ein?
Ja, in so einem Wechsel aus choreografischen Gruppenszenen und Momenten, in denen jede einzelne Tänzerin im Mittelpunkt steht, tanzt, aber auch eben erzählt. Das ist so ein Inszenierungsmuster, was wir zum Beispiel auch von Constanza Macras kennen. Und diese Tänzerinnen, die erzählen Episoden aus ihrem Leben, vielleicht auch aus dem Leben der Regisseurin, das bleibt offen. Vorgegeben wird ja schon im Programm angekündigt, dass alle 4 Tänzerinnen psychische Erkrankungen haben, wie die Regisseurin. Aber ob diese Geschichten, die sie dann eben so anreißen, diese Innensichten ihrer Gefühlswelten wirklich erlebt oder erfunden, ob sie die eigenen sind oder die von anderen, ob authentisch oder Kunstgriffe, das wissen wir nicht. Das ist im Grunde vielleicht dann auch nicht die Frage. Interessant fand ich, wie schnell in diesem Stück alles kippt, von Momenten der Ernsthaftigkeit, also etwa wenn eine Tänzerin erzählt, wie sie sich immer so danach gesehnt hat, dass die Eltern ihr endlich Aufmerksamkeit geben, aber die war immer beim Bruder, weil der noch kränker war, und wie sie dann versucht hat, das alles zu kompensieren durch hartes Balletttraining oder Sex in Clubs irgendwie. Und Das dann aber wieder abgleitet ganz schnell in so ironische oder karikatureske Momente, von denen es reichlich viele gibt. Also das war so diese Wechsel, die sind ziemlich bestimmend in dem Stück.
Nacktheit hat Otero auch immer eingesetzt und die wird ja mittlerweile, sieht ja keiner einen Tabubruch mehr drin. Eher ist es ein intensives Stilmittel, das sie schon früher benutzt hat. Was macht sie damit hier?
Ja, das ist hier auch so. Diese Art der Nacktheit, die wird fast zu einem Kostüm, habe ich gedacht. Und der Umgang erinnert deutlich an die Regisseurin und Choreografin Florentina Holzinger, die ja ihre Tänzerin auch immer nackt auftreten lässt. Nur muss ich sagen, dass die Holzinger dann doch choreografisch und szenisch so ein bisschen interessantere Ideen hat. Und Marina Otero hier und heute, was das Szenische betrifft, fand ich schon recht erwartbar geblieben ist. So ging es mir zumindest. Sie hat ja einen riesen Fanclub, der heute geschlossen ins Hau gekommen ist, habe ich gedacht.
Also gute Stimmung also.
Ja, ungefähr 5 Sekunden gedauert, bis das Theater geschlossen zu Standing Ovations aufgestanden ist. Das kam für mich ein bisschen überraschend. Ich hatte so viele Assoziationen zu den Arbeitsweisen anderer Theatermacherinnen im Kopf, also eben zum Beispiel Florentina Holzinger oder Constanza Macras. Ich musste auch zwischendurch an Carolina Bianchi denken aus Brasilien, die ja auf ihre Art auch so mit authentischen und fiktiven spielt. Und meine Erwartungen, die waren irgendwie so hoch und wurden dann nicht so wirklich erfüllt.
Jetzt haben wir noch nicht über den Mann auf der Bühne gesprochen, der Nijinsky darstellt. Wie passt denn der zu den eigentlich autobiografischen Bezügen, die Marina Otero sonst herstellt?
Ja, Nijinsky ist ja selber, also ich sage in Anführungsstrichen, wahnsinnig geworden, wie es früher hieß. Und diese, seine psychische Verfassung ist ja dann auch der Bezugspunkt in diesem Stück. Aber die Strategie, wie Marina Otero darauf Bezug nimmt, also das war für mich wirklich heute Abend der ärgerlichste Moment. Und da bin ich jetzt auch nicht so richtig drüber weggekommen. Denn an diese Figur des Nijinsky soll nun der Schauspieler Tomasz Protzi erinnern. Und Tomasz Protzi ist, ich sag's mal salopp, klein und dick. Und wenn was jahrhundertelang im Theater funktioniert hat, dann ist es, über kleine, dicke Menschen zu lachen. Und genauso ist es auch hier. Und natürlich kann der nur eine witzige Karikatur eines großartigen, unfassbar tollen Balletttänzers sein.
Sprungkünstler, athletischer, genau. Virtuose, ja.
Ganz genau. Und das macht Tomasz Protzi auch gut. Und ich finde es aber trotzdem irgendwie total billig und gar nicht so sehr aus moralischen Gründen, sondern aus Abgegriffenheitsgründen. Denn von solchen Arten der Darstellung haben wir so viele gehabt und die gehören jetzt, pardon my words, ich sag's mal überspitzt, in den Giftschrank der Theatergeschichte. Also das braucht man irgendwie jetzt nicht mehr. Und daher bleibt es für mich ein sehr ambivalenter Abend, der mich nicht gerade zum totalen Fan von Marina Otero gemacht hat.
Elisabeth Nering hat sich Kill Me von Marina Otero im Hebbel am Ufer angeguckt. Vielen Dank.
Gerne.
Poetry Slam, das ist der Wettbewerb des Performance von Poesie, wo Texte live vor Publikum vorgetragen werden. Am besten, indem die Poetry Slammenden auf dieses Publikum auch eingehen und am Ende die beste Performance gewinnt. Gestern hat in Berlin im Gripstheater die U20 Poetry Meisterschaft des gesamten deutschsprachigen Raumes begonnen. 60 Poetry Slammerinnen und Slammer treten an in den Vorrunden, morgen im Halbfinale und übermorgen im Finale. Einer der Organisatoren ist Bas Böttcher, einer der Mitbegründer der deutschen Poetry-Slam-Szene, und er war natürlich heute Abend auch dabei. Schön, dass Sie jetzt bei uns sind.
Ja, ganz meinerseits. Ich freue mich extrem, hier auf der Sendung zu sein.
Also heute gab es ja die 4 Vorrunden fürs Halbfinale, morgen nochmal 2 Vorrunden. Woher sind denn die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen und konnte einfach jeder mitmachen?
Genau, also die U20-Meisterschaften sind was ganz Besonderes, weil natürlich nicht einfach jeder mitmachen kann, man muss sich qualifizieren, und die größte Entfernung hatte jetzt ein Poet aus Südtirol zurückgelegt, der ist tatsächlich dann über den Brennerpass nach Berlin, um bei den Poetry Slam Meisterschaften mitzumachen. Und ja, das, da sieht man, was das für eine Magnetwirkung habe. Die Menschen, die hierher kommen, die vernetzen sich. Das sind ja junge Talente, die man hier auf den Bühnen hören kann, im Gripstheater und im Podewil, der zweiten Spielstätte hier in Berlin. Und man misst sich einerseits in seinen Skills und Fähigkeiten, und andererseits ist es auch so, dass man sich miteinander austauscht und vernetzt, weil das die Poeten der nächsten Generation sind, die hier antreten.
Wie war denn das Spektrum der Themen und der Stile, die ja die 40, die heute in den Vorrunden mitgemacht haben, auf die Bühne gebracht haben?
Genau, das Spektrum der Stile geht wirklich von Rap über Geschichten erzählen bis hin zu Freestyle oder auch dann passagenweise, dass jemand also Beatbox mit in seine Texte einbaut oder dass zum Beispiel auch Stücke mit dem Publikum interaktiv vorgetragen werden. Dann geht es thematisch vor allen Dingen ja um die Lebensrealität. Allerdings wird sie halt immer wunderbar gebrochen. Ja, ganz fantastische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mittlerweile aus dem Poetry Slam hervorgegangen sind. Beispielsweise jemand wie Marc-Uwe Kling, den kennt heute jeder durch seine Känguru-Chroniken und auch durch Quality Land. Aber das ist jemand, der damals die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam gewonnen hat und mittlerweile eben ganz andere Bühnen rockt und ganz andere Verkaufszahlen hat als die jungen Talente, die jetzt hier antreten. Aber wer weiß, ob jemand dabei ist, der dann oder die dann auch irgendwann ja in den Bestsellerlisten steht.
Das Publikum entscheidet ja, wer dann gewinnt, ne, in jeder Vorrunde. Wie ist denn das Publikum drauf? Worauf stehen die Gäste, die da zu Ihnen kommen und unterscheiden?
Es passt ja, wir haben das lange Feiertagswochenende und das Publikum will natürlich diese Texte auch feiern und miterleben. Das heißt also, wir hören ja die Stücke teilweise frei vorgetragen in Schauspielerart und man erlebt und lebt diese Poesie. Das ist tatsächlich einfach die Schallwelle, die man gemeinsam teilt und man merkt es auch am Applauszuspruch. Wir haben ja eine Jury, aber die Jury darf sich auch beeinflussen lassen von der Applauslautstärke und das Publikum möchte natürlich die Jury überzeugen, wenn sie jetzt bestimmten Favoriten haben.
Mhm. Gestern war die Eröffnung und da gab es zur Eröffnung ein Battle der Generation, also die U20, die unter 20-Jährigen gegen die Ü20, gegen die über 20-Jährigen. Sie haben da selbst auch mitgemacht bei den Ü20-Jährigen. Wir hören mal rein in Arnold Pretzlaff, der war auch schon mal Slam-Meister und hören mal seinen Beitrag.
Eine Minute Tauben. Die Brutzeit der Tauben endet, also fange ich wieder an zu rufen. Taubenlärm nervt mich wahnsinnig. Ich glaube, noch nie hat jemand Tauben gesagt, wie sehr sie nerven. Damit sie das verstehen, heißt der folgende Text also: Und er geht so. Tauben machen Krach, 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 sag mal, das kann man nicht mehr toppen, was die Tauben so an Krach machen, um mich damit zu foppen. Tauben machen Krach, Tauben machen Krach, Tauben machen Krach, Tauben machen Krach.
Also, das war einer, der bei dem Battle der Generation mitgemacht hat. Kann man denn inhaltlich und im Stil die Generation Ü20 und U20 unterscheiden?
Es ist natürlich immer schwer, Pauschalurteile zu fällen. Auch jetzt der gehörte Arnold Pretzlaff, genau, der ist Landesmeister Berlin-Brandenburg, amtierender. Der ist natürlich auch einer, der so mit Lautpoesie-Elementen arbeitet, vielleicht auch von Jandl inspiriert und von anderen Großmeistern und Meisterinnen der gesprochenen Lyrik. Und dann gibt es aber wieder andere, die Ü20 sind und in einem ähnlichen Stil arbeiten. Ich glaube eher, dass die Generationen sich gegenseitig neue Anstöße geben. Ich lerne zum Beispiel regelmäßig neue Wörter von den U20-Poeten. Das neueste Wort, das ich gehört habe, ist NPC. Und ein NPC ist ein Non-Player-Character. Das kommt aus dem Gaming-Bereich. Mhm. Und wenn jemand ein NPC ist, dann ist das so jemand, der quasi einfach nur wie so ein Statist da in der Gegend rumsteht.
Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden bei Poetry Slams. Vielen Dank, Bas Böttcher, für diesen Einblick in den Wettbewerb, der ja noch läuft. Um die Slam Poetry Meisterschaft geht nämlich noch morgen und übermorgen. Danke und schönen Abend.
Ja, den Abend wünsche ich ebenfalls einen schönen Abend. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Roth hat Berichte teilweise dementiert, wonach sie Mittel für das Stipendienprogramm Writers in Exile für verfolgte Schriftsteller kürzen und dieses dem Pen-Zentrum wegnehmen wolle. Das Programm solle reformiert und gegebenenfalls auf mehrere Schultern verteilt werden, teilte ein Sprecher Roths heute in Berlin mit. Im Zuge dessen werde man sich mit Organisationen beraten, die Künstlerresidenzen und Stipendien vergeben. Dies seien neben dem Pen-Zentrum beispielsweise die Akademie der Künste und das Goethe-Institut. Gestern hatte das PEN-Zentrum Deutschland finanzielle Kürzungen und die Übertragung des Writers-in-Exile-Programms an eine andere Organisation nach 25 Jahren kritisiert. Eine neurologische Studie aus den Niederlanden hat ergeben, dass echte Kunstwerke in einem Museum das Gehirn 10-mal stärker stimulieren als das Betrachten eines Nachdrucks. Das berichtet der britische Guardian. Mithilfe von Eye-Tracking-Technologie und MRT-Scans zeichneten Wissenschaftler die Gehirnaktivität von 20 Probanden auf, während diese echte Kunstwerke und Reproduktionen betrachteten. Die echten Kunstwerke riefen eine starke positive Reaktion im Precuneus hervor, einem Teil des Gehirns, der mit Bewusstsein, Selbstreflexion und persönlichen Erinnerungen zu tun hat, so die Forscher. Die Untersuchung wurde im Auftrag des Mauritshuis-Museums in Den Haag durchgeführt. Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich die britische Rockband Pink Floyd darauf geeinigt, ihre Musik- und Namensrechte an Sony Music zu verkaufen. Dies berichtet das Branchenmagazin Variety unter Berufung auf diverse Quellen. Der Deal mit einer Summe von umgerechnet mehr als 360 Millionen Euro gilt als einer der größten der letzten Jahre. Erbitterte Auseinandersetzungen gab es insbesondere zwischen den beiden Hauptsongwritern Roger Waters und David Gilmour. Der Vertrag umfasst die Rechte an den Tonträgern und am Namen der Band sowie an Merchandising, Theater und ähnlichen Rechten. Der Pink Floyd-Katalog mit Klassikern wie Dark Side of the Moon oder The Wall gilt als einer der wertvollsten der zeitgenössischen Musik. Zwei britische Umweltaktivisten der Gruppe Just Stop Oil sind für ihre Protestaktion an einem Turner-Gemälde vor Gericht freigesprochen worden. Die beiden Männer hatten sich im Juli 2022 an Turners Werk mit dem Titel Thomsons äolische Harfe in der Manchester Art Gallery angeklebt und mit Kreide No New Oil und das Just Stop Oil-Logo auf den Boden gesprüht. Der zuständige Richter befand nun, dass die Aktion angesichts der Klimakrise verhältnismäßig war. Im Gegensatz dazu waren zwei andere britische Aktivistinnen der Gruppe in der vergangenen Woche von einem Richter zu 24 Monaten bzw. 20 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Sie hatten im Oktober 2022 Dosensuppe auf die Glasscheibe von Van Goghs Sonnenblumen in der National Gallery in London geworfen.
Die Kulturnachrichten von Katharina Parsons. Größer, internationaler und prominenter kann man die Theatersaison eigentlich überhaupt nicht eröffnen, als es die Schaubühne in Berlin heute Abend getan hat mit einer fast 5-stündigen Mammutaufführung. 20 Jahre lang hatte der Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier versucht, den franco-kanadischen Regisseur Robert Lepage an sein Haus zu holen und hat es jetzt geschafft. Und dann ist das noch ein Stück, in dem am Tag der Deutschen Einheit deutsche Geschichte in 4 Strängen miteinander verwoben wird. Alles entstanden aus Kartenspielen. Zusammen mit dem Ensemble hat Robert Lepage nämlich aus den Motiven des Kartenspiels aus Kreuz, Karo, Pik und Herz das Stück entwickelt. Barbara Behrendt saß heute 5 Stunden im Theater. Tut mir leid, dass Sie jetzt nochmal sitzen müssen. Können Sie nochmal sagen, was Robert Lepage so besonders macht, dass alle Theater der Welt ihn engagieren wollen?
Robert Lepage ist einfach jemand, der wahnsinnig gut große, epische Geschichten erzählen kann und so eine Art Zauberkünstler des Theaters ist, wie man so sagt, weil er sehr trickreich auf der Bühne arbeiten kann und Situationen erschaffen kann mit Menschen, mit Objekten und man normalerweise in diese Geschichten total eintaucht, egal was es ist.
Was ist denn das jetzt für deutsche Geschichte, die da in 4 Strängen erzählt wird?
Also es gibt 4 Teile, 4 Akte eben, erzählt anhand der 4 Spielkarten Trümpfe. Das beginnt mit dem Glauben, dem Kreuz. Das ist die Geschichte eines dunkelhäutigen Babys, das während der amerikanischen Besatzung 1945 in ein Nonnenkloster gegeben wird. Und als das Kind ein junges Mädchen ist, geht sie nach Paris, wird Model, wird schwanger, gibt ihre Zwillingsbabys ins Waisenhaus wiederum. Und beim Trumpf Geld sind wir dann in den 90er Jahren schon in Baden-Baden, wo eine Frau mit Nazi-Familienerbe ihr Geld im Casino verspielt und ihre Kinder kommen dann dazu, wenn es um den Krieg geht, wenn Peak dann Trumpf ist. Ihr Sohn lässt sich nämlich als Soldat nach Afghanistan einziehen, da sind wir dann im Jahr 2011. Und seinen Kameraden, damit fängt dann der Trumpf Liebe an, trifft er dann später in Berlin wieder. Und der will mit seinem Mann eine ukrainische Leihmutter ihr Kind austragen lassen. Aber dann kommt die russische Invasion 2022. Und alle diese Figuren, das ist das Besondere, sind wie immer bei Lepage auf unterschiedlichen Zeitebenen verwoben. Also Lepage erzählt immer davon, durch welche magischen Zufälle die Welt eigentlich vorangetrieben wird. Zum Beispiel als das ehemalige Model, das selbst Waisenkind war und ihre eigenen Kinder ins Waisenhaus gegeben hat, bei einer Spendengala für Waisenkinder wiederum einen 20 Jahre jüngeren Mann abschleppt.
Ah, verbringst du die Nacht bei mir oder musst du wieder zurückputzen und die Bar zumachen?
Ich muss überhaupt nicht zurück. Weißt du, ich bin gar kein echter Barmann.
Was soll das heißen? Du bist kein echter Barmann.
Ja, das heißt, ich mache das nur als Helfer. Ich bin eigentlich Grafikdesignassistent in einer Werbeagentur hier in Berlin. Ich mache das, um der Sache zu helfen, weißt du? Diesen Kinderdörfern in Deutschland. Ich war selber Waisenkind. Ja, ich war mit meiner Zwillingsschwester damals in einem Waisenhaus in Wiesbaden.
Wo?
Wiesbaden. Was ist? Was hast du?
Es ist spät, du musst gehen.
Was?
Ein Ausschnitt aus Glaube, Geld, Krieg, Liebe, dem Stück von Robert Lepage, das heute Premiere hatte.
Ja, und wenn wir dann auf das Bühnenbild schauen, das ist wirklich genauso, wie es immer ist bei Lepage, so einfach wie trickreich und genial. Also wir schauen nur auf 4 digitale Bilder. Zuerst sehen wir dann darauf
riesige LED-Bildschirme,
genau,
oder was?
Genau, große Bildschirme, und darauf sehen wir die 4 Karten. Und diese digitalen Bilder können sich aber verwandeln, wie beim Tarot quasi, wo jede Karte auch immer so ein Schicksalsstrang ist. Also die können zu Klosterfenstern werden, zu Live-Kameras. Die drehen sich auch immer wieder horizontal und vertikal, fast wie so ein Zauberwürfel, und sind dann auch interaktiv. Also ein Spielautomat, der blinkt und macht dann wirklich auch das, was die Schauspielerin davor dann auch tut. Und was Lepage wirklich kann, wie kein anderer, ist aus ganz wenigen, aber sehr präzisen Handgriffen dann die unterschiedlichen Szenarien auch entstehen lassen. Also ein paar Kaffeetische, eine Zielscheibe, ein Pult, eine Bücherwand, und schon ist man wirklich ganz woanders. Das ist hohe Präzisionsarbeit, und dafür ist er tatsächlich auch am Ende des Abends wirklich mit Standing Ovations gefeiert worden.
Also er ist nicht so der totale Technik-Overkill-Angeber.
Überhaupt nicht. Also das wirkt alles sehr fast minimalistisch. Es ist ganz wenig zu sehen auf der Bühne. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man eben, wie viel Technik und wie viel Präzision eigentlich dahinter steht. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Das finde ich eigentlich auch ganz wohltuend, weil mir gefällt immer im Theater, stört mich, dass am Ende auf der Bühne immer Chaos ist. Das ist jetzt das erste Mal seit 40 Jahren, dass Lepage an einem deutschen Theater mit einem deutschen Ensemble arbeitet. Passen denn sein Regiespiel und dieses Ensemble, dieses Schauspiel zusammen?
Ja, ich finde schon. Also das Ensemble hatte wirklich einen Lauf und, soweit ich das beurteilen kann, auch großen Spaß daran, diese vielen unterschiedlichen Figuren über diese 80 Jahre dann auch zu wechseln, im wirklich fliegenden Wechsel über den ganzen Abend mit hunderten Perücken und Kostümen. Man kann da gar niemanden einzeln rausgreifen, weil es so eine wirklich große Ensembleleistung ist und keiner eine Hauptrolle spielt. Bastian Reiber, Stefanie Eid, Stefan Stern, Bastian Gawenda zum Beispiel. Also ich habe mich wirklich 5 Stunden lang überhaupt nicht gelangweilt. Es ist fast ein bisschen wie Binge-Watchen. Also, und er kriegt so eine große, es kriegt eine große Unterhaltsamkeit, auch mit seinem Humor und mit den dramatischeren Momenten. Das kriegt einen wirklich. Hat trotz der aktuellen Anleihen jetzt nicht so wahnsinnig viel mit unserer Welt zu tun, muss ich sagen. Der Abend endet ja mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs, aber seitdem ist die Welt ja wirklich auch noch mal deutlich düsterer geworden. Das ist ein sehr menschenfreundlicher und irgendwie auch weltfreundlicher Abend. Das tut auch tatsächlich gut. Und es ist auch tatsächlich sehr undeutsch eigentlich, wie er diese Sache erzählt, weil er sich wahnsinnig viel Zeit nimmt für das Ausspielen dieser Szene. Aber das ist total schön. Das sieht man ganz selten, dass jemand wirklich ganz überflüssige Szenen erzählt, die aber wahnsinnig schön sind. Eine Zugfahrt, wo man aus dem Fenster schaut, ein Flugzeug, das abhebt oder so. Und es kriegt wirklich eine hohe Poesie.
Das klingt ja, das ist ja was selbst Filmregisseure erstmal richtig gut hinkriegen müssen, sowas wie eine Zugfahrt. Vielen Dank für diese Kritik von Glaube, Geld, Krieg und Liebe, Barbara Behrens. Das war heute in der Schaubühne. Otto Dix hat das Grauen des Ersten Weltkrieges, hat die Dekadenz und Düsterheit der Weimarer Republik und immer wieder psychologische Porträts gemalt. Jetzt kommen einige seiner Arbeiten zurück nach Hause, nach Gera, wo Dix als Arbeiterkind geboren wurde. in die Orangerie, in den schönsten Ausstellungsort in Gera. Da sind jetzt 50 Gemälde, 35 Aquarelle und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen zu sehen unter dem Titel Trau deinen Augen.
Ich habe mich ja bewusst für dieses Zitat von ihm, Trau deinen Augen, entschieden.
Sagt Ulrike Lorenz, die Kuratorin der Gera-Dix-Ausstellung und im Hauptberuf Präsidentin der Klassikstiftung Weimar.
Weil ich das fast für eine Quintessenz halte, zu sagen, ähnlich übrigens wie Goethe, ne? Auf die eigenen Sinne vertrauen und nüchtern in die Welt zu gucken und ja, seine Schlüsse zu ziehen. Und er eben als Maler.
Ulrike Lorenz hat eine ganz besondere Beziehung zu Dix. Er wie sie wurden in Gera geboren und sie hat sich ihm schon ganz früh gewidmet.
Unmittelbar nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, bin ich ja hier ganz jung, mit 28 Jahren war ich die jüngste Museumsdirektorin in Gera eingestiegen, in meiner Heimatstadt. Deswegen auch immer stark mit dem bedeutendsten Künstlersohn verbunden, weil ich mir schon während des Studiums sagte in Leipzig, du machst nichts, was du nicht selber, also mit eigenen Augen eben sehen kannst. Ergo muss es regionale Kunstgeschichte sein, das war eben Dix. Und habe mich da in den ersten Jahren hier in der Leitung der Kunstsammlung Gera ganz stark diesem Werk verschrieben. Habe ja auch das Werkverzeichnis der Zeichnung gemacht.
Die Ausstellung in der zweiflügeligen Orangerie von Gera ist ein Hingucker, ist ein Reisegrund und ist eine Rettungsaktion in letzter Not. Die Stadt hatte sich über Jahrzehnte zu wenig, zu lieblos um den Maler der neuen Sachlichkeit gekümmert, seine Werke nicht angemessen präsentiert. Und das blieb nicht unbemerkt. Die Otto-Dix-Stiftung in Vaduz hatte schon 53 Dauerleihgaben zurückgefordert. Der Kulturminister Thüringens schaltete sich ein, kontaktierte Lorenz.
Manchmal braucht es so ein bisschen auch ein Signal und zu Recht, wie ich finde. Die Idee hier zunächst mal wirklich eine dauerhafte Ausstellung, auch auf großen Flächen, mit einem großen Aufwand auch herzustellen, das kommt sozusagen, weil die Dix-Stiftung schlicht die Nerven verloren hatte und die Dauerleihgabe schon mal gekündigt hatte. So, und jetzt ist das, ich durfte ja sogar noch mal neu Leihgaben, die mir sinnvoll erschienen, jetzt für diese Ausstellung neu anfordern. Und ich glaube, Gera hat jetzt bewiesen, dass es leisten kann.
Der Plan ist nun, die aktuelle Ausstellung mindestens 4 Jahre stehen zu lassen und in der Zeit nach einem dauerhaft anderen Umgang mit Otto Dix zu suchen. Der tritt einem gleich zu Beginn der farbenvorgestalteten Schau aus Mund und Nase qualmend wie ein Schlot entgegen. Selbstbildnis als Raucher von 1914. Der Arbeitersohn war damals gerade 22 Jahre alt. Auf dem Sofa in seinem Dresdner Atelier sitzend vor einer Reihe noch früherer Werke. Da schaut einer den Betrachter an, der sich nicht in die Kunstwelt schleichen will.
Dix, ganz Expressionist. Er war Student der Kunstgewerbeschule in Dresden zu dieser Zeit. Einflüsse der zeitgenössischen Kunst nimmt er auf. Er will freier Künstler werden. So, und diese Souveränität, dieses Selbstbewusstsein tritt hier ein erstes Mal in einem Selbstporträt uns entgegen. Und es ist auch gleich das erste Mal, dass er seinen typischen bitterbösen Blick, seinen kritischen, seinen skeptischen Blick auf die Zeitgenossen rausschickt aus dem Gemälde und der seine Umwelt anspringt, wirklich wie ein Raubtier, sich festklammert und dann eben auch die Oberflächen zerlegt, um an das Tieferliegende ranzukommen.
Zum Erlebnis wird in der Gera-Ausstellung mit 50 Gemälden und 35 Aquarellen und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen der Dix, den man nicht sofort erkennt, der Dix jenseits der Darstellung der feisten Bürger, der Spekulanten, Bankiers und Huren. Der junge Dix, der mal bei Van Gogh, mal bei Ernst Ludwig Kirchner Anleihen nimmt. Der Dix in der Zeit des Nationalsozialismus, als er als entartet aus dem offiziellen Kunstbetrieb gedrängt wird und ins innere Exil an den Bodensee geht, Landschaften malend, mitunter auch als versteckte Allegorie. Der Nachteil, dass die Ausstellung wenig aus der erfolgreichsten und bekanntesten Schaffensperiode bis 1933 zeigt, gerät zum Vorteil, weil er den Blick auf mitunter Vernachlässigtes lenkt. Etwa Dix Radierungen aus dem Ersten Weltkrieg. Körper, lebendige, angstverzerrte wie Tote, die in die flandrische Landschaft hineinwachsen, wurmzerfressene Schädel, Kraterlandschaften. Die eindringlichen, kleinformatigen Werke lassen an Goyas Caprichos denken. Aber auch die flirrenden 20er Jahre, die Großstadt Berlin, Dresden, Düsseldorf werden in Gera sichtbar. Wenn auch nicht im Original, sondern im Multimedia-Raum, der den Besucher mit den Dixschen Figuren umfängt.
Dix braucht die Großstadt, das Riesenangebot an Menschentypen, Glanz und Elend gleichzeitig.
Auf diese Weise holen wir über 200 Werke von Dix in die Ausstellung rein und geben wirklich einen super Überblick über sein Werk.
Trau deinen Augen, in Gera lohnt sich auf jeden Fall. Otto Dix ist, auch jenseits seines Geburtshauses gleich um die Ecke, zurück in Gera.
Henry Bernhard über die Dix-Ausstellung in der Orangerie in Gera. Und jetzt schickt sie Tobias Wenzel in ein hoffentlich für sie langes Wochenende und sonst in den letzten Tag vom Wochenende mit der Kulturpresseschau aus den Feuilletons von morgen.
Aristoteles und Fairy Ultra, titelt die Süddeutsche Zeitung. Denn beim Siegerentwurf für das Einheitsdenkmal in Leipzig kommen Gerhard Matzig diese beiden Assoziationen. Aristoteles verstand zentrale Plätze als Orte der politischen Teilhabe. Und Teilhabe ist auch beim Einheitsdenkmal wichtig. 50 Objekte sollen auf dem Platz zu sehen sein, nämlich in den Boden gesteckte Banner, Fahnen und Transparente, bestehend aus weiß beschichteten Edelstahlblechen, die sich mit Edelstahlrohrprofilen zu filigranen Skulpturen verbinden. Und das Volk, so die Idee, jedenfalls klingt es so, was Matzig aus der Pressekonferenz zum Denkmal berichtet, soll dann etwas auf die Banner, Fahnen und Transparente schreiben. Nur was? Slogans von 1989? Staatsverachtende Parolen von heute? Fragt Matzig provokant in der SZ und fasst eine auf der Pressekonferenz formulierte Idee so zusammen. Man könnte sich auf einen Tag einigen, sagen wir auf den 3. Oktober, an dem einmal im Jahr eine große Wisch- und Wegputzaktion zu jeweils neu beschriftbaren Edelstahlflächen führt, die zuvor beschriftet, übermalt und im schlimmsten Fall auch beschmiert wurden. Und dann kommt Gerhard Matzig zu seiner Spülmittel-Assoziation. Das Ganze, denkt man, während man noch bei Aristoteles ist, könnte Fairy Ultra sponsern. Procter & Gamble hat mal die wettbewerbsartig und telegen zwischen den fiktiven Dörfern Villa Riba und Villa Bajo ausgetragene Paella-Pfannenschrubberei erfunden. Als Werbeaktion. Es wäre bizarr, würde das erhoffte Denkmal als Gag statt als Ausdruck von Demokratie enden. Einmal im Jahr schrubben? Im Ernst? Die Kunst von Akram Satari ist jedenfalls keine Lachnummer. Vielmehr ist ein altes Werk des Künstlers, der aus dem Südlibanon stammt, heute wieder brandaktuell. Das wird im Interview deutlich, das Lena Bob von der Frankfurter Allgemeinen mit Satari geführt hat. 1982, als er 16 Jahre alt war, erlebte er in seinem Elternhaus im Südlibanon schon einmal den Einmarsch Israels. Damals weigerte sich ein israelischer Pilot, eine Schule ganz in der Nähe von Sataris Heimatstadt zu bombardieren. Daraus machte er später eines seiner bekanntesten Kunstwerke. »The Letter to a Refusing Pilot«. Das Werk habe es ihm ermöglicht, eine gemeinsame Basis für eine libanesische und eine israelische Geschichte zu finden, erläutert der Künstler in der FAZ. »Ich sage immer, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben, auch wenn wir uns gegenseitig den Krieg erklären, denn selbst dieser Krieg wird zu einer gemeinsamen Geschichte.« Von einer gemeinsamen Geschichte zu einem gemeinsamen Leben von Lebenden und eigentlich Toten. Hans Block hat den Dokumentarfilm Eternal You vom Ende der Endlichkeit gedreht. Im Gespräch mit der Taz erklärt er, dass es darin um Start-ups geht, die Menschen unsterblich machen wollen, indem sie mit Hilfe ihrer hinterlassenen Daten einen digitalen Doppelgänger erschaffen. Mit dem können dann die Hinterbliebenen kommunizieren. Der Dokumentarfilmer sieht das offensichtlich kritisch. Auch, dass die Unternehmen behaupten, sie könnten die Seele eines Menschen restaurieren. Das ist ein göttliches Narrativ, das bislang nur die Kirche hatte, sagt Block. Es gibt jetzt eine weltliche Heilsgeschichte, wie der neue Gott KI unsere Seelen neu erschaffen kann. Nicht ganz neu erschaffen, aber doch jedes Jahr ein wenig erneuert, nämlich etwas höher, wird der Mount Everest, 2 Millimeter pro Jahr. Das hat mit tektonischen Verschiebungen und einem Fluss zu tun. Vielleicht wird der Mount Everest noch in diesem Jahr zum ersten 9000er der Welt, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Dazu müsste man nur ein wenig nachhelfen. Wenn beispielsweise jedes Jahr der gesamte Müll, der tonnenweise am Berg eingesammelt wird, auf dem Gipfel gelagert würde, dann wären die 151 Meter, die bis zur magischen Grenze fehlen, bald erreicht.